nie mehr Steuererklärung machen.
Wie?
Macht jetzt das Finanzamt.
Ach so. Mhm. Die Ein-Klick-Steuererklärung. Ich saug mal ganz fest die Luft an.
ist kein Witz, soll gehen mit Mein Elster Plus ab April 2026, also geht schon, ist schon möglich. Und es gibt ein paar Einschränkungen und ein ziemlich großes Problem.
Und man muss nochmal deutlich sagen, das Versprechen ist, du brauchst bloß einen Klick und dann ist deine Steuererklärung erledigt. Klingt schon gut, aber.
Was das aber ist, erfährst du in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also, ich hole mal kurz ein bisschen aus. Für manche Leute ist die Steuererklärung jetzt ganz, ganz einfach. Jetzt fragt man sich, wieso für manche Leute? Also, für Mein Elster Plus soll das jetzt mit einem Klick gehen. Und zwar für 11,5 Millionen Menschen.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist wirklich ordentlich. Aber nur in bestimmten Bundesländern. Und zwar in Hessen, Hamburg, Thüringen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Okay.
Niedersachsen fehlt. Sonst wäre es so ein Korridor einmal durch Deutschland durch. Ja. Da bekommen jetzt bestimmte Leute automatisch einen vorausgefüllten Vorschlag für den Steuerbescheid per Post. Und wenn alles passt, dann stimmst du einfach zu, machst da sein Servus drauf, schickst es weg, fertig. Wer kann das machen? Es sind nur bestimmte Gruppen von Menschen, nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nur ihren Lohn als Einkünfte haben. Also du vermietest nicht, du arbeitest nicht zusätzlich noch selbstständig, solche Sachen. Rentner und auch Pensionäre sind die drei Gruppen, die in Frage kommen.
Also die Leute, wo das Finanzamt natürlich, weil es weiß ja nichts anderes, ja, davon ausgeht, hey, das sind die ganz simplen Steuerfälle.
Ja, da hat man auch alle Daten auf der Seite des Finanzamts sozusagen und dann geht
genau,
es.
Genau, das muss man auch vielleicht noch sagen, ne? Warum? Weil, ja, Stichwort vorausgefüllte Steuererklärung, weil ja mittlerweile eine Menge der Daten bereits ans Finanzamt gemeldet werden, die du ja dann über das entsprechende Elster-Zertifikat.
Vom Arbeitgeber zum Beispiel.
Vom Arbeitgeber, genau, über das Elster-Zertifikat und letztendlich beim Finanzamt schon vorliegendes. Weißt du vielleicht, wenn du eine entsprechende Steuersoftware benutzt, die diese Daten dann auch automatisch abrufen kann.
Und wir raten dir davon ganz unbedingt ab, das zu machen.
Weil es klingt natürlich total verlockend. Also ich glaube schon, wahrscheinlich hören uns ja auch viele Leute zu. Die einen werden wahrscheinlich sagen, nee, Steuererklärung ist für mich Routinearbeit. Ich mache das mit meiner Steuersoftware oder sogar mit Elster. Das ist gut zu machen. Ich bin da
aber
gut
trotzdem erst ein Zeitgewinn.
Das ist ein Zeitgewinn, genau, macht das gut, aber vielleicht macht man, manche Leute machen das auch gerne. Worauf ich aber raus will, ist, glaube ich, es gibt sehr, sehr viele Leute, und da zähle ich mich schon dazu, also gerne mache ich jetzt meine Steuererklärung nicht. Ja? Ich mache es deshalb gerne, weil ich weiß, dass ich eine Menge zurückbekomme. Ja? Das ist eine reine monetäre Geschichte. Ich sage mir, ich setze mich da wirklich hin, ja, und ich muss mich schon immer ein bisschen zwingen dazu. Hey, bei mir steht es jetzt dann wieder an, ja, dass der Stundenlohn halt gigantisch ist. Also, auch für den Chefredakteur von Finanztipp ist es der beste Stundenlohn, den ich je bekomme. Ja, das ist wirklich, wirklich super. Aber so richtig gerne macht man es nicht. Und dann gibt es natürlich auch bestimmt die Leute, die sagen so, Gott, Steuererklärung ist ein absoluter Graus. Und wenn du jetzt als vom Finanzamt, von der Behörde herkommst, so, hey, einmal unterschreiben, beziehungsweise ein Klick und die Sache erledigt, klingt halt total attraktiv. Ja, das kann man nicht sagen. So, Gott, da bin ich dieses bürokratische Ding total weg. Und wir fordern ja auch immer mehr Digitalisierung in Deutschland. Bin ich total
weniger
dahinter,
Bürokratie,
ja. Weniger Bürokratieabbau und eine Geschichte. Und jetzt haben sie sich doch endlich mal was Tolles ausgedacht. Und jetzt kommen wir von Finanztipp daher und sagen, nee, keine gute Idee.
Ja, wir haben das Haar in der Suppe gesucht und auch gefunden.
So schwer war es nicht zu finden.
Das war schon dickes Haar. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt das Problem, das wir damit haben? Und das hat mit einem großen, ich würde sagen vor allem mit einem großen Kostenpunkt zu tun, den der Staat einfach nicht weiß. Wenn hier mein Kollege Saidi morgens ins Büro fährt,
zum Beispiel,
dann weiß der Staat, also der Staat weiß, wo du wohnst und der Staat weiß, wo deine Arbeitsstätte ist. Der Staat weiß aber nicht, wie oft du an dieser Arbeitsstätte bist. Ist das deine erste Tätigkeitsstelle, zum Beispiel bei Handwerkern spielt das ja oft eine Rolle. Bist du da einmal die Woche, zweimal die Woche, viermal, fünfmal die Woche? Das weiß der Staat alles nicht. Wie fährst du dahin? Mit dem Fahrrad, mit den Öffentlichen, mit dem Auto, Flugtaxi, keine Ahnung. Alles ist theoretisch möglich. Der Staat weiß das nicht. Das heißt, es wird auch keine Pendlerpauschale abgerechnet. Also die Fahrtkosten sind in der vorausgefüllten Steuer. Und das ist für ganz, ganz viele Leute in Deutschland und vor allem würde ich jetzt mal sagen, auch in den so dünner besiedelten Bundesländern, die da dabei sind, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, bin ich mir ziemlich sicher, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht sogar, auf jeden Fall in Schleswig-Holstein, Leute, die zum Beispiel nach Hamburg in die Arbeit pendeln. Da ist es eine teure Fehlentscheidung, das so zu machen.
Ja, definitiv. Der Staat weiß, Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, sehr wenig über deine, meine E-Mails, private Finanzen. Ne? Ob das jetzt der Arbeitsweg ist oder ob ich mir noch einen Bürostuhl gekauft habe, welches Steuersoftware ich letztes Jahr benutzt habe, die ich noch von der Steuer absetzen kann.
Neue Zähne und eine neue Brille in diesem Jahr gleichzeitig bekommen, genau, damit du über diesen Schwellenwert kommst und das als außergewöhnliche Belastungen absetzen
kannst? Welche Kinderbetreuungskosten hattest du? Also es gibt zig Sachen, die...
Hast du gespendet? Bist du Gewerkschaftsmitglied? Danke. Kannst du auch absetzen? Lauter solche Dinge.
Genau. Also die große... es ist total gut eigentlich. Wir sagen ja hier Finanzen ganz einfach. Ja, wenn wir irgendwas einfacher machen können bei den Finanzen in diesem Land, ist das eine gute Sache. Aber hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet sozusagen. Ja, anstatt den Riese... Du hast nicht...
Das wäre jetzt eigentlich wieder... Das wäre auch ein Phrasenschwein-Ding gewesen. Das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Katsching. So einfach hier rein. Ja, also du hast nicht mehr diese Riesenbürokratie mit der Steuererklärung, das wird radikal vereinfacht und dabei wird halt leider übersehen, dass du halt vieles von der Steuer absetzen kannst. Also es wäre wirklich ein Fehler, weil nochmal, der durchschnittliche Betrag in Deutschland, den man bei einer freiwilligen Steuererklärung rausbekommt, sind über 1000 Euro. Letzte Zahl habe ich nicht im Kopf. Und wenn es in Anführungszeichen nur 500 Euro bei dir sind, kommen die sehr wahrscheinlich zum großen Teil daher, dass du Kosten hast, Werbungskosten, also berufsbedingte Ausgaben und alles mögliche andere, Gesundheitsausgaben, Spenden etc., die du von der Steuer absetzen kannst. Da kommt wahrscheinlich ein großer Teil deiner Steuererstattung her und die würdest du mit dieser Einklicksteuererklärung Mein Elster Plus dem Staat schenken.
Und ja wirklich, man muss ja wirklich sagen, wenn du mehr als 5 Kilometer von der Arbeit weg wohnst, dann sind die Fahrtkosten schon ein wichtiger Teil.
Ja, es gibt auch die Werbungskostenpauschale, aber ja, darauf kannst du dich einfach nicht verlassen.
Ja, genau. Du kommst ja ganz oft mit den Fahrtkosten über die Werbungskostenpauschale drüber. Klar, die ist da abgezogen. Deswegen ist unser Tipp natürlich ganz, ganz klar, mach die Steuer weiter selbst. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum kommt es zustande? Also so, wie das jetzt mit Mein Elster Plus gelaufen ist.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen ein begründetes Gefühl aus einem persönlichen Gespräch, das ich mal geführt habe. Das ist ein politisches Prestigeprojekt.
Ja.
Für das es aber auch zwischen den Bundesländern, glaube ich, bestimmt auch politischen Widerstand gibt.
Ja.
Also ich vermute, dass das da einfach keine so große Einigkeit ist. Das machen ja auch nicht alle Bundesländer mit und so. Es ist nur so ein Pilotprojekt. Das ist ja ganz oft ganz mühsam, das aus den Startlöchern zu bekommen.
Ja.
Und dann wird sowas, das eigentlich so eine gute Sache ist, die bestimmt auch, ich glaube, die Leute, die sich das überlegt haben, die wollten wirklich was Gutes damit erreichen.
Ja.
Und das wird wahrscheinlich in diesem ganzen Entscheidungsprozess so zu Tode diskutiert, dass du am Ende so ein halbfertiges Haus da stehen hast.
Absolut, und wie das oft so ist bei politischen Kompromissen. Ne? Also man muss ja verschiedene, ich gebe dir Stimmen dir völlig zu, man muss, glaube ich, verschiedene Einflussfaktoren sehen. Zum einen ist es natürlich so, wenn du keine Steuererklärung abgeben musst, wenn du nicht verpflichtet bist, wenn du das freiwillig machst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Finanzamt, der Staat dir Geld schuldet. So, und eine politische Strömung ist natürlich sozusagen, ja, das kann man jetzt als Politiker, der natürlich dem Gemeinwohl verpflichtet ist, nicht so ganz auf sich sitzen lassen. Wir müssen ja was unternehmen, damit Menschen, die das sich nicht rantrauen, ein typisches Finanztipp-Thema übrigens, die sich irgendwie an Geld nicht, Finanztipp nicht, an Finanzen nicht rantrauen, denen wollen wir es einfacher machen.
Ja, auch ein bisschen so ein soziales Gerechtigkeitsthema. Absolut. Wo du sagen würdest, die einen, die Reichen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die haben den Steuerberater und die sich den nicht leisten können, die haben Pech gehabt, weil die geben nicht mal die würden über die Werbungspauschale rauskommen, aber machen es nicht.
Genau, und dann hast du ja auch die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner drin, die in vielen Fällen einfach nicht gewöhnt sind, dass sie eine Steuererklärung machen sollten, müssen, je nachdem, und denen will man es möglichst einfach machen. Und es ist übrigens auch aus meiner Sicht ein ganz deutlicher Hinweis. Wir kennen die Zahl ja da nicht. Ja? Aber wir wissen, dass Millionen Menschen in Deutschland keine Steuererklärung machen.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer. Weil sie es nicht besser wissen sozusagen, weil sie sich nicht rantrauen, weil sie denken, sie müssen nur was zahlen. Ja? Das gibt es praktisch.
Oder weil sie denken, du bist dann verpflichtet.
Genau, weil sie denken, dass du dann immer abgeben musst. Ich glaube, das ist auch ganz oft der Gedanke dabei ist, ich könnte ja einen Fehler machen, was auch immer das bedeutet. Also mache ich lieber gar nichts.
Dann gehe ich in den Knast.
Genau, so. Genau. Bevor ich Ärger mit dem Finanzamt bekomme, mache ich lieber gar nichts. Ja? Punkt ist nochmal, wenn du keinen abgeben musst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du Geld rausbekommst. Und wenn du sozusagen, das mir das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du einen Fehler machst, dann bekommst du nicht so viel raus. Okay, Klammer auf, was natürlich ein anderer Fall ist, wenn du unversteuerte Einnahmen hast, ja, dann bist du ja eigentlich verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Wenn das Finanzamt das nicht weiß, ja, dann wird's kritisch, dann solltest du definitiv eine machen. Aber das ist, behaupte ich jetzt mal, der absolut geringere Teil der Bevölkerung. Es gibt aber noch eine andere Strömung natürlich, ne? Da gibt's Haushälter in den Bundesländern, ja, sozusagen auf Ebene der jeweiligen Finanzministerium der Länder, naja, die rechnen halt mit diesen Posten. Ne? Die wissen, also das heißt, rechnen mit den Posten. Die sagen, ja, wir haben so und so viele Steuereinnahmen, ja, und wir wissen, was wir an Steuerrückzahlungen sozusagen jedes Jahr leisten müssen. Und
man kann das abschätzen.
Man kann das abschätzen und die wollen nicht, dass dieser Posten sich verschiebt, ne? Weil die sagen, vielen Fällen auch bestimmt zu Recht, boah, wir sind eh so knapp dran im Haushalt. Wenn wir jetzt diesen Einklick Steuererklärung einführen, dann kostet uns das, ich kenne die Zahlen nicht, ne? Aber sicherlich etliche Millionen. Wenn nicht Milliarden.
Und man sieht ja, also es betrifft ja alle Bundesländer, also ist das was, das auf Bundesebene gemeinsam geändert wird. Also die Länder können da ja keine Alleingänge machen, das ist Steuerrecht. Deswegen kommst du halt am Ende bei dem raus, wo wir jetzt sind. Das wurde als Pilotprojekt, glaube ich, wahrscheinlich mit viel Idealismus gestartet und am Ende kommst du mit sowas raus, wo wir dann auf einmal davon abraten.
Ja, genau. Also natürlich muss man auch, so, bevor wir jetzt sozusagen uns auf ein zu hohes Ross setzen, ne, wenn du als, egal, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, Rentnerin, Rentner sozusagen, ist es natürlich immer noch besser, dass du so eine Einklicksteuererklärung machst, als wenn du gar keine machst, ne? Weil du wirst auch mit der wahrscheinlich, ja.
Rentner haben ja zum Beispiel keine Fahrtkosten in die Arbeit. Kann das natürlich, wenn du als Rentnerin, Rentner noch nie eine gemacht hast, ist das bestimmt eine gute Sache. Dann machst du die, da ist in deine Pauschalen abgerechnet und so weiter.
Genau. Bevor du nichts machst, machst du natürlich besser so eine Einstiegssteuererklärung. Aber jetzt, glaube ich, komme zu unserem Tipp, ja, warum wir sagen, mach's nicht. Der Vorteil aus meiner Sicht gegenüber einer guten Steuersoftware, die, Spoiler, sehr günstig ist, bis hin zu nichts kostet bei unseren, wenn du die Empfehlung von Finanztipp nimmst, ja, ist nicht so groß, weil du kannst dir mit jeder guten Steuersoftware und natürlich erst recht mit unseren Empfehlungen genau diese Daten, die du mit diesem Mein Elster Plus übernehmen lässt, natürlich ebenfalls reinziehen lassen. Das ist genauso ein Klick und dann zieht sich die entsprechende Steuersoftware die Daten vom letztendlich Finanzamt, und das ist in aller Regel auch kein Elster-Zertifikat für die Spezialisten hier mehr nötig, zieht sich die Daten und dann kannst du halt zusätzlich noch deine Werbungskosten, deine Fahrtkosten, deine Homeoffice-Pauschale, deinen Zahnarztbesuch und was ist sich noch, alles deine Zahnarztrechnung da eintragen. Der Mehraufwand, selber das mit der eigenen Steuersoftware selbst zu machen, ist überschaubar gering.
Welche Steuersoftware ist bei uns besonders gut abgeschnitten für 2026? Diskutieren wir gleich, nachdem Saidi seinen Finanztipp der Woche
fast vergessen gegeben hat. Also, wenn du es noch nicht kennst, wenn du zum ersten Mal das hörst, wir wollen jetzt immer jede Woche einen Finanztipp der Woche geben. Und der hat jetzt, muss nicht unbedingt mit dem großen Kapitalmarktwissen zu tun, sondern soll möglichst alltagsnah haben. Und in meinem Fall geht er um Autofahren, genauer gesagt, um Tankstellen. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier diese Folge aufnehmen, sind wir noch mittendrin, dass ich immer noch eine 2 vorne beim Dieselpreis in aller Regel sehe. Mein Finanztipp der Woche ist rein psychologischer Natur. Ja, weil ich glaube, mir geht es wahrscheinlich wie den meisten Autofahrern, wenn man da dran schaut, man hat sich halt einfach noch nicht so dran gewöhnt, ärgert man sich halt doch. Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt am Wochenende, so wie ich mal schön 400 Kilometer runterbrettest, denkst du so, boah, was hat das jetzt mehr gekostet im Vergleich?
Plus, wenn es dann günstig ist, stehst du wahnsinnig lange in der Schlange.
Genau, ne? Also das ist einfach ein Ärgernis. Mein Finanztipp der Woche ist ganz einfach. Denk dran, dass es schon bei 2,30 war. Das ist mein ganzer Finanztipp. Das vergessen wir nämlich auch wieder ganz schnell. Wir haben alle noch so, also ich so irgendwie 1,60, 1,70 im Kopf und denke so, oh Gott, 2 Euro.
Das interessant, ist ja
schon,
dass da...
Schon bitter, aber... Lasst uns auch nicht in dem Fall mal nicht an die ganz lange Vergangenheit, sondern an die jüngste Vergangenheit denken. 2,30 war noch viel weniger lustig.
Aber interessant, wir haben ja zum Beispiel bei unserer Tour 2026, Anfang des Jahres, haben wir ja viel über Recency Bias gesprochen. Also, dass Menschen sich immer uns beeinflusst stärker, was in jüngerer Zeit passiert ist. Interessant, dass das da nicht passiert.
Ich glaube, vielleicht gibt es schon so die eine Leute so, oh ja, jetzt ist ja wenigstens wieder ein bisschen runtergegangen und so weiter, ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen hier im Bayerischen drin. Aber ich glaube, dass es sehr viel mehr Leute noch gibt, so, boah, also das ist ja noch weit entfernt von dem. Also ich glaube, dass die 1,60, 1,70, wo auch immer Größenordnung, ja, die sind noch viel stärker abgespeichert.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr psychologischer Finanztipp. Bin ich mal gespannt. Also das Schöne ist auch bei unserem Finanztipp der Woche, das ist ja ein persönliches Format. Ja. Wir müssen uns auch gar nicht so sehr an Finanztipp-Empfehlungen halten und sowas. Du kannst hier...
Ich bin ja weder so ein Glas voll noch Glas leer. Das Glas ist halt einfach, der Wasserstand ist da, wo es steht. Ne? Nämlich genau hier so bei dem Wasserglas, das ich hier auf dem Tisch habe. Aber ich gebe schon zu, wenn es um Preissteigerungen, also Inflation natürlich, geht, bin ich leider eher der Glas leer Typ. Ja? Da rege ich mich schon wie mit der großen, glaube ich, Masse von uns allen sozusagen eher übersteigende Preise auf. Deswegen muss ich mir das immer sagen. So, komm, Saidi, es ist nicht so schlimm. 2,05 Euro, ja, viel besser als 2,30 Euro.
Das ist eine gesunde Herangehensweise und wir kommen zurück zu den Steuersoftwares und Steuer-Apps. Und ich habe das Ganze, wir empfehlen tatsächlich mehrere Steuersoftwares und mehrere Apps, die unser Kollege Jörg oder der Coach, wie wir ihn nennen, ich weiß gar nicht, wieso unsere Berliner Kollegen ihm den Coach nennen, aber er wird der Coach genannt.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier auspacken darf über Jörg, aber ich glaube, ich tue es einfach mal. Ich glaube, es hat einfach, kommen zwei Sachen zusammen, warum unser Steuer-Jörg von Finanztipp der Coach genannt wird. Zum einen, weil ihn mit mir was Persönliches verbindet. Wir sind nämlich beides ganz ungewöhnlich Baseball-Fans. Ja? Und ich bin auch wirklich, das wissen vielleicht der eine oder andere, ich bin auch wirklich ein Baseball-Coach. Und bei Jörg ist er, wir sind aber beide Fans von zwei unterschiedlichen Mannschaften. Von den beiden New Yorker Teams. Ich bin New York Yankees-Fan und Jörg ist Fan der New York Mets und irgendwie kommt das da vielleicht daher. Und zum anderen, weil Jörg bekannt ist dafür als sehr erfahrener Kollege hier in der Expertenredaktion von Finanztipp, immer wieder junge oder neu eingestiegene Kollegen unter seine Fittiche zu nehmen und da auch sehr viel Coach ist, wenn es gerade auch um die Tools, die in der Redaktion benutzt werden und die ganzen Prozesse angeht, da ist Jörg immer der Go-To-Guy, der macht das gut.
Das erklärt, Saidi hier im Finanzen ganz einfach eine Wissenslücke bei mir gefüllt. Das ist doch wahr.
Ich kann bei E-Mail noch eine Wissenslücke füllen, das ist fantastisch.
Ja, empfehlen.
Kommen wir zur Steuersoftware.
Ja, zurück zur Steuersoftware. Wir empfehlen eine ganze Reihe an Softwares und Apps. Die verlinken wir dir unter unserem Podcast in unserer Vergleichstabelle. Da kannst du super gut schauen, was können die nicht, was kosten die regulär und so weiter. Und wir fokussieren uns heute aber auf zwei Kandidaten, nämlich auf Platz 1 und 2 nach Punkten in unserem Testvergleich. Und man wird, glaube ich, gleich sehen, wieso das spannend ist. Und zwar auf Platz 1 lag in unserem Test 2026 mal wieder Visosteuer.
Total überrascht.
Das kostet regulär 45,99 Euro pro Jahr. Denkt man sich jetzt so, ist aber viel.
Naja, also ja, ist, kann man sagen, ist
billiger viel, als GTA
aber,
6.
Ja, aber billiger als GTA 6 und auch billiger als ein Steuerberater oder wenn du in einem Lohnsteuerhilfeverein beitrittst. Ja, das ist ja das, was wir sagen. Naja, wenn du es halt ansonsten nicht selber machen würdest oder auch gar nicht machen würdest, ja, dass die Steuererklärung bringt dir in aller Regel, ich kann mal vorsichtig, mehrere 100 Euro, da kann man auch mal 45 Euro für eine Steuersoftware ausgeben und diese 45 Euro im nächsten Jahr dann übrigens wieder von der Steuer absetzen. Ja. Also es ist ja, eigentlich müsste man das mal netto errechnen, sozusagen 45 Euro sind in dem Fall brutto.
Und, also du hast ja wirklich, du kannst es, wenn du ein bisschen Übung hast oder einen sehr einfachen Fall, schaffst du es in einer Stunde. Und du holst im Schnitt über 1.000 Euro raus.
Das ist der Stundenlohn, von dem ich vorhin sprach.
Das heißt, du hast mit 954 Euro, sagen wir mal, hast du wirklich einen guten Gewinn gemacht.
Kann man nicht meckern, würde ich sagen.
Und die Neuerung ist aber, und das ist ganz, ganz wichtig, also Visosteuer ist wirklich so ein bisschen unsere, also es ist so die letzten Jahre ein bisschen wie die Fußball-Bundesliga-Tabelle. Es ist der Platz 1, ja, okay. Platz 1 war relativ konstant.
Wieso ist halt einfach seit Jahren bewährte Allzweckwaffe. Ne? Da kannst du praktisch, ich will jetzt nicht sagen jeden Steuerfall, weil also eine ganze GmbH, da wird es dann wahrscheinlich schwieriger, aber die
das ist vielleicht wieder ein Fall für den besagten Steuerberater.
Wahrscheinlich, ne? Aber die allermeisten Privatleute, inklusive Solo-Selbstständige und so weiter, ja.
Vermieter, also kleinere Vermieter.
Kriegst du praktisch alle Fälle nahezu damit abgedeckt. Mit Visum macht praktisch keiner was falsch.
Aber es gibt eine krasse Neuerung. Viso liegt nämlich vorne mit 9,53 von 10 Punkten.
Okay.
Ja, 9,53 von 10.
Und ganz genau nachgeschaut hier.
2 liegt Check24 Steuer mit 9,49 Punkten.
Okay. Emil hat sich den Score genauer angeschaut, ne? Aber es ist super eng. kann man nicht sagen.
Dieser Score war letztes Jahr noch viel, also der Unterschied war viel, viel deutlicher. Also Check24 Steuer hat extrem aufgeholt und Check24 Steuer ist kostenlos.
Genau. Also, das glaube ich, kann man so sagen. Check24 ist natürlich ganz klar unser Preis-Leistungssieger, während Wieso unser Leistungssieger ist. Das kann einfach alles, oder nicht alles, aber sehr, sehr gut abdecken. Aber Check24 ist sehr nah dran, muss man ganz klar sagen. Und vor allen Dingen, wenn du ein einfacher Steuerfall bist, wenn du eine neue Steuersoftware suchst, bisher gar keine
oder es noch nie gemacht hast.
Nie gemacht, bisher mit Elster gemacht hast und dich damit jedes Jahr rumärgerst oder was auch immer, ist Check24 schon auch ein sehr guter Tipp und es ist wirklich eine sehr zuverlässige Software.
Generell unsere Preis-Leistungsempfehlungen für alle diese Fälle von, also bei, ich habe noch keine Ahnung von etwas und ich fange das jetzt mal an. Ein Depot, so. Ich habe mich da irgendwie noch nicht rangetraut. Ich will das mal ausprobieren mit kleinen Beträgen. Preis-Leistungssieger, zack, fertig aus.
Machst du definitiv nichts falsch.
Bleibt aber die Frage, woher kommt jetzt der Unterschied?
Ich würde, bevor wir auf den Unterschied eingehen, würde ich vielleicht noch eins sagen. Natürlich bewegt man sich, die Check24-Steuererklärung ist Teil der, in aller Regel, der Check24-App. Da wird man das meistens machen. Man kann das auch online über den Browser natürlich machen. Damit begibt man sich natürlich in die Check24.
Man macht sich da dafür ein Nutzerkonto, das ist genau, verpflichtend.
Genau. Und genau, und du wirst damit Teil der Check24-Welt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum die das kostenlos anbieten, weil sie natürlich damit Kunden anziehen wollen. Aber wir haben nachgefragt, die Daten, die du dort eingibst, und das muss natürlich auch so sein, ne? Stichwort Datenschutz gibt es schon in Deutschland, ja, die werden jetzt nicht an andere Check24-Bereiche weitergeleitet. Ne? Also Check24 hat uns gesagt, dass jetzt nicht, wenn du da dein Einkommen reinschreibst, dass die das nicht gleich an den Check24-Versicherungsvergleich weiterreichen.
Oder die sehen auch nicht, oh, du hast ein Haus oder du bist Vermieter und ballern dich dann mit Werbungen für Wohngebäudeversicherungen zu oder so.
Genau. Was natürlich richtig ist, wie du gerade gesagt hast, du legst dir ein Kundenkonto an, über das können sie dir Werbung schicken. Das ist natürlich der eigentliche Grund, warum sie das machen. Aber diese Werbung hat jetzt sozusagen nichts mit deiner Steuererklärung zu tun.
Und du bist natürlich dann gleich dabei, weil du sagst, ah, jetzt habe ich da das Kundenkonto und ich benutze jetzt für meinen Versicherungsstrom, was weiß ich, Vergleich dann klar. Eben diese Plattform statt zum Beispiel Verivox, wo ich es davor klar. Immer gemacht habe. Also das ist einfach die Produktidee dahinter. Genau. Ja. Woher kommt der Unterschied?
Ja.
Wieso hat die Musterfälle von unserem Kollegen Jörg und unserem Test- und Analyseteam etwas besser gelöst? Zum Beispiel bei der Anzahl von Homeoffice-Tagen? Mhm. Oder wann sich das Angeben von zusätzlichen Versicherungsbeiträgen mehr lohnt? Mhm. Was aber jetzt noch ganz wichtig ist, kurzer Einschub, wenn du jetzt denkst, das klingt irgendwie ganz gut für Wieso, aber ist mir zu teuer. Wir haben richtig oft gute Rabattcodes und Deals für Steuersoftware. Also wenn du dich für so eine Steuersoftware interessierst, schau immer auch auf finanztipp.de/deals. Da haben wir nämlich richtig oft Deals, zum Beispiel auch für Wieso Steuer, dass du dann für, ja, so, ich sag mal, Preishöhen in den 20er-Euro-Bereichen auch mal abstauben kannst, mehrmals im Jahr. Das auf jeden Fall machen.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, das klingt vielleicht ein bisschen dramatischer, als es ist. Ne? Also in diesen Fällen würde ich sagen, hat Wieso ein bisschen eine bessere Hilfe oder Vorberechnung ja. Sozusagen getroffen. Ist nicht so, dass Check24 da irgendwie also falsch rechnet zum Beispiel. Das ist einfach nicht der Fall. Der Unterschied ist minimal, muss man ganz
ehrlich
sagen.
Das ist einfacher zu nutzen und es wird da ein bisschen. Und was auch noch wichtig ist, auch ein wichtiger Fall, wenn du selbstständig bist oder Vermieter bist, ist es auch wichtig, die passende Software zu haben. Da haben auch bei uns beide, Wieso und Check24, deutlich besser abgeschnitten, weil nur die beiden für Vermieter die Abschreibung anhand des Vermietungsbeginns korrekt ermitteln konnten. Und dann brauchst du viel, viel weniger Vorwissen als bei anderen Anbietern. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo sich die beiden zusammen vom Rest so ein bisschen abgesetzt haben.
Also schau da mal, wenn es dich interessiert, in den Vergleich unserer Steuersoftware rein. Das sind natürlich nicht die einzigen Empfehlungen. Es gibt noch weitere gute Steuersoftwares, die wir natürlich
oder
auch dann
Apps.
Und Apps, die wir da empfehlen. Und man kann es auch ganz gut sehen, wir haben Jörg hat sich schon sehr viel Mühe gemacht, ja, das weiß ich auch, das war wirklich im Schweiße seines Angesichts und hat dann aber auch Apps gefunden, ja, die tatsächlich nicht so gut rechnen, die auch mal einen Fehler machen, die wir dann natürlich dann nicht empfehlen. Dann kannst du mal erkennen, wo da eigentlich die Unterschiede zwischen den eigentlichen einzelnen Apps liegen. Aber wenn du dir das nicht anschauen willst, kann man ja sagen, hey, mit entweder Wieso oder Check24 machst du natürlich definitiv nichts falsch.
Mach's auf jeden Fall. Du kennst jetzt den Haken bei der vorausgefüllten Steuererklärung vom Staat und wir schauen noch auf die Fragen unserer Nutzerinnen ja, und Nutzer. Und die erste kommt von Silas Baumgärtner. Er fragt, würdet ihr einen kleinen Teil eurer 20% Sparrate auch in Krypto investieren?
Nein. Danke, nichts. Nein, okay. Also, warum, also es war eine persönliche Frage, warum würde ich das nicht
machen? Ich würde es auch nicht machen.
Ja, fürs okay. Weil ich einfach der Investment-Hypothese, speziell jetzt beim Bitcoin, ne, also wenn käme für mich sowieso nur Bitcoin in Frage, nicht traue. Es ging ja darum, um einen Teil meiner Sparrate. Ein Sparrate würde ich immer nur machen auf etwas, wo ich wirklich langfristig sozusagen einen klaren Abwärtstrend Aufwärtstrend sehe, ja. Bitcoin für mich ganz klar spekulativ, hochschwankungsarm. Und wenn, dann würde ich damit nur spielen wollen, dann würde ich einmalig einen kleinen Betrag wirklich als Spielgeld investieren, Bitcoin kaufen. Und das mache ich einfach auch, mache ich nicht, weil ich mir nicht die Zeit dafür nehmen will. Schlichtweg. Ja, das ist der ganze Grund. Also dieser Podcast heißt Finanzen ganz einfach, weil ich vor Jahren beschlossen habe, meine Finanzen ganz einfach zu machen. Und Bitcoin macht es jetzt nicht super kompliziert, aber es ist halt ein weiterer Topf, den ich aufmache. Und dann muss ich da irgendwie regelmäßig reinschauen und so weiter. Nee, will ich nicht.
Ich würde auch sagen, also einfach, ich sehe das nicht als, weil es ein spekulatives Investment ist, nicht als Teil von einer Altersvorsorge oder von einem, ja, generell einem Vorsorgeinvestment sozusagen. Ich würde, wenn man investiert, einen Teil meines 30-prozentigen Freizeitbudgets investieren.
Okay, interessant, ne?
Ja.
Spekulation ist Freizeit. Aber ja,
ich würde sagen, Spekulation ist Freizeit, weil Spekulation ist Hobby, so ein bisschen. Also, wenn ich jetzt.
Interessante Betrachtung, Emil.
Okay. Würde ich eher so rum machen. Die nächste Frage, bis da musst du jetzt, das wird tricky. Ludwig Sebastian fragt nämlich, ob wir das Thema Geldmarkt-ETF mal genauer erläutern können.
Ui.
Es wird jetzt die Challenge für Saidi, erkläre einen Geldmarkt-ETF in drei Sätzen.
Genau, ohne eine komplette Podcast-Folge zu machen. Also, ich versuche es ganz kurz. Der Geldmarkt ist ein Markt, an dem sich große Institutionen, vor allen Dingen Banken, untereinander tagtäglich kurzfristig Geld leihen. Und zu welchem Zins machen die das? Zu einem Zins, der sehr nah dran ist am Zins der Europäischen Zentralbank, weil die nämlich alternativ das Geld auch bei der Europäischen Zentralbank hinterlegen können. So, und in diesen Markt kann man investieren, das kann man sich vorstellen, das sind so ganz kurzlaufende Anleihen, würde ich jetzt mal als Urbegriff sagen. Also kurzlaufend heißt, dass die schwanken kaum noch. Ja? Und dadurch hast du einen ETF, der immer noch in viele verschiedene, nehmen wir es mal Anleihen, Geldmarktpapiere, investiert, Schuldverschreibungen etc., der kaum schwankt und, das Bequeme ist, immer ziemlich nah, nicht ganz, so Größenordnung 0,1% unter dem jeweils aktuellen Zins der Europäischen Zentralbank liegt. Und damit hast du praktisch ein mehr oder weniger laufend echt ordentlich verzinstes Tagesgeldkonto, um es mal ein bisschen in Anführungszeichen zu sagen, dass du einfach laufen lassen kannst und voll, bei dem du dich nicht drum kümmern musst, dass du es dauernd wechseln musst, weil irgendwie eine Bank mal wieder den Zins senkt. Und deswegen ist es gerade so zum Geldparken, als Sicherheitsbaustein. Bei mir zum Beispiel bekanntermaßen liegt da das Geld für mein nächstes Auto, das irgendwann mal benutzt wird, wenn meine alte Karre dann endgültig den Geist aufgibt. Ja, und das ist total bequem. Das kann ich nicht in Aktien-ETF schicken, weil das brauche ich dann doch ziemlich zeitnah und ich muss mich nicht drum kümmern, dass ich da irgendwie schlechte Zinsen drauf bekomme.
Dann kommen wir zur letzten Frage. War ein bisschen mehr als drei Sätze, aber ausreichend kurz, Respekt. Die letzte Frage kommt von Katrin Sie und sie fragt, hey Saidi, in eine ETF investieren oder weiter in Riester, wenn man derzeit noch eine Förderung von 775 Euro pro Jahr erhält?
Ui, sehr, sehr gute Frage. Also, es geht darum, sie hat offensichtlich einen alten Riester, bekommt 775 Euro Zulagen. Das ist nämlich schwer an. Zwei Kinder, a 300 Euro, macht 600 Euro und 175 Euro für sie selbst. Das ist der klassische Fall, wo wir auch damals oder bisher auch immer noch sagen, da macht Riester schon Sinn, ne? Weil du kriegst einfach 775 Euro Zulage. Das wird wahrscheinlich im Verhältnis zu ihrem eigenen Beitrag ein gutes Verhältnis sein. Die entscheidende Frage ist, wie viel zahlt sie selbst ein? In den meisten Fällen, ja, sofern wir jetzt, Katrin, glaube ich, war es, wenn sie selbst arbeitet, ja, selbst verdient, wird auch dann wahrscheinlich eine Übertragung auf das neue Altersvorsorgedepot Sinn machen, weil sie dann weiterhin 300 Euro pro Kind bekommt, das ändert sich ja nicht, plus bis zu 540 Euro für sich selbst. In dem Fall müsste sie 1.800 Euro im Jahr selbst einbezahlen. Den alten Riester würde ich nur dann stehen lassen, wenn sie selbst total wenig einzahlt, also so tendenziell nur den Mindestbeitrag, nämlich 60 Euro. Wenn sie selber in Riester 60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat, 60 Euro im Jahr einbezahlt und dafür 775 Euro Zulagen bekommt, weil sie zum Beispiel nur einen Minijob hat oder solche Sachen oder sehr, sehr wenig verdient, dann macht es Sinn, den alten Riester weiterlaufen zu lassen. Und zwar so lange, wie sie noch Kindergeld für ihre Kinder bekommt. Weil in dem Moment, wo das Kindergeld endet, enden auch die Kinderzulagen. Und spätestens dann könnte man auf ein Altersvorsorgedepot übertragen. Das jetzt, kleiner Disclaimer noch, alles unter der Voraussetzung, dass wir bei Finanztipp sehr günstige Altersvorsorgedepots empfehlen werden können. Davon gehe ich schwer aus. Die werden wahrscheinlich so in der ganz grob in der zweiten Jahreshälfte dann kommen.
Das machen wir dann auf jeden Fall auch.
Absolut, das wird noch ein großes Thema. Ja.
Ich freue mich schon. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Viel Erfolg bei der eigenen Steuererklärung und der nicht vorausgefüllten Steuererklärung sozusagen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung und auch, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst an Freundinnen, Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte und so weiter. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim besten Stundenlohn, den du jedes Jahr einsacken kannst. Und ich wollte mich an der Stelle mal ganz deutlich für die ganz tollen Fragen bedanken, die wir jede Woche bekommen. Es macht sehr großen Spaß, die zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.